Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite jede Woche Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, wollen wir uns mal wieder aktuellen Themen widmen, Steffen? Ist ja einiges passiert.
Jo.
Ich habe was erstmal aus dem steuerlichen Bereich mitgebracht. Und zwar hat das BMF am 23.03. einen Entwurf auf den Markt geschmissen. Da geht es um eine neue Außenprüfungsanordnung, die APO. Die soll die bisherige Betriebsprüfungsordnung, die BPO, ersetzen. Dann das Ganze soll jetzt also bei den Außenprüfungen schneller werden, besser vernetzt, effektiver. Und das soll jetzt durch diese Außenprüfungsordnung dann auf den Weg gebracht werden. Wie gesagt, ist erstmal ein Entwurf und noch nicht das finale Instrument. Auch noch nicht final ist der Entwurf zur strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 18. März. Da hat das Bundesjustizministerium einen entsprechenden Entwurf auf den Weg gebracht. Hier geht es um, also wie gesagt, die strafrechtliche Vermögensabschöpfung. Das ist das, was der Täter an Vorteilen durch seine Tat erlangt hat, dass man das ihm dann halt auch nochmal wegnimmt. Das funktioniert so leidlich innerhalb von Deutschland, aber nicht besonders gut innerhalb von Europa. Da muss es auch mehr Vernetzung geben. Und das ist einer der Punkte, dass man eben paneuropäisch dann jetzt hier miteinander arbeiten will, dieses Entwurfes. Dann nochmal ein Punkt, den ich total interessant finde. Der Finanzausschuss hat sich am 18. März nochmal mit dem Thema Erbschaften und Schenkungen beschäftigt. Und wie Sie vielleicht wissen, wenn ich Betriebsvermögen übertrage, dann kann das nach den Paragraphen 13a, 13b Erbschaftssteuergesetz steuerfrei sein, ist aber nicht steuerfrei in Bezug auf das sogenannte Verwaltungsvermögen. Das Verwaltungsvermögen ist unter anderem im 13b Absatz 4 Erbschaftssteuergesetz geregelt und da findet sich gleich am Anfang, wenn ich Grundstücke oder Grundstücksteile einem fremden Dritten überlasse, dann ist das eben sogenanntes Verwaltungsvermögen. Heißt also, wenn ich vermiete. Dann gibt es aber eine Ausnahme davon natürlich wieder. Das heißt, wenn ich einen eingerichteten Geschäftsbetrieb habe, dann soll das eben dann doch wieder ein Betrieb sein und dann könnte das Ganze begünstigt sein. So, jetzt ist immer die Frage, was ist denn dieser eingerichtete Geschäftsbetrieb? Der Bundesfinanzhof hat da eine ganz klare Ansicht, dass er meint, das muss man sich halt im Einzelfall angucken und da muss ich halt schon schauen, was da genau gemacht wird. Und wenn es da sowas wie Concierge-Service gibt und Security und Hausmeister und Putzkräfte und was weiß ich, die ich alle organisieren muss, das spricht schon eben dann für einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Finanzverwaltung nimmt da eine andere Ansicht an. Die will das lieber pauschalieren und die sagt, aber auf jeden Fall, wenn ich mehr als 300 Wohnungen habe, dann soll es eben hier eine Erbschafts- bzw. Schenkungssteuerbefreiung, Begünstigung geben. Woher diese Pauschalierung kommt, weiß kein Mensch. Das hat man halt mal irgendwann eingeführt. Und ich erzähle mal ganz gerne, wenn mir noch ein paar Wohnungen fehlen, um da eben zu diesen 300 zu kommen, dann kann ich irgendwo im europäischen Ausland dann auch noch mal einige Wohnungen billig dazu kaufen, und sodass ich dann eben auf diese 300 komme und dann eben in diese erbschaftssteuerliche Begünstigung rein. Also von daher, das ist jetzt nicht so ganz gleichheitsrechtlich unbedenklich. Ne? Und man guckt vor allem nicht ins Gesetz, wenn man diese Pauschalierung von 300 Wohnungen nimmt. Aber der Finanzausschuss im Bundestag hat jetzt nochmal gesagt, nein, wir bleiben bei diesen 300 Wohnungen. Das muss eben auch mal eine Pauschalierung geben. Das macht das Leben einfacher und der Finanzverwaltung einfacher. Also die beharren wohl darauf, obwohl es, wie gesagt, dazu nichts im Gesetz gibt und der Bundesfinanzhof das auch anders sieht und diese 300-Wohnungsgrenze nicht unterstützt. So, nächster Punkt, auch nochmal was von der Bundesregierung. Die hatte auf eine kleine Anfrage geantwortet. Da ging es darum, wenn ich verheiratet bin und dann wir uns wieder über Schenkungen und Erbschaften unterhalten, dann sind Ehepartner in der Steuerklasse 1 und damit deutlich begünstigt. Wenn ich nicht verheiratet bin, dann ist der nicht eheliche Lebenspartner nicht in der Steuerklasse 1, der ist ein fremder Dritter nach Steuerklasse 3, hat wenig Freibetrag, nämlich nur 20.000 Euro und wird dann gleich von jedem ersten Euro, der diesen Freibetrag übersteigt, dann mit 30% besteuert. Das ist also steuerlich extrem ungünstig. Aber auch hier, sagt die Bundesregierung, soll es dabei bleiben, die Unterscheidung zwischen Ehepartnern und eben nicht verheirateten Menschen. Das steht unter dem Schutz von Artikel 6 Grundgesetz der Ehe. Und so bleibt dann also jetzt nur die Wahl für diejenigen, die eben ein bisschen steuerlich günstiger gestellt werden wollen. Heirate ich oder heirate ich nicht? Nächster Punkt, wieder aus dem Bundestag vom 19.03. Da wurde die Änderung des Steuerberatungsgesetzes in erster Lesung beraten. Da ist man also auch noch nicht ganz durch den parlamentarischen Prozess. In dieser Änderung soll es darum gehen, dass die Lohnsteuerhilfevereine vor allem mehr Rechte bekommen, als auch wenn eben unentgeltlich jemand beraten wird, dass das eben auch ein bisschen ausgeweitet wird. Also ein bisschen Aufweichung der bisherigen Vorbehaltstätigkeiten. Wenn es dann am Ende ein finales Gesetz gibt, dann werden wir dann natürlich auch wieder darüber berichten. Ein weiterer Punkt aus dem Justizministerium, der beschäftigt sich jetzt aus meiner Sicht endlich mit den sogenannten E-Scootern. Da war das bisher wahnsinnig schwierig, wenn es einen Unfall mit diesen E-Scootern gab, irgendjemand in Haftung zu nehmen. Fahrern von E-Scootern musste ich als Geschädigter immer nachweisen, dass die was falsch gemacht haben, was meistens unmöglich ist. Als auch der Halter konnte selten in Anspruch genommen werden. Und das soll jetzt genau geändert werden. Fahrern soll jetzt also eine sogenannte Verschuldensvermutung auferlegt werden. Die haben wir als Pkw-Führer auch immer alle, dass erstmal vermutet wird, du hast einfach, dass du dieses Fahrzeug geführt hast, schuldhaft verhalten. Damit habe ich schon mal jemanden, den ich in Anspruch nehmen kann. Plus es soll jetzt für den Halter auch nochmal eine verschuldensunabhängige Haftung geben, die es, wie gesagt, bisher nicht gab. Also von daher, ich hoffe, dass dieses Gesetz dann auf den Weg kommt und dass dann die Geschädigten von E-Scootern auch jemanden endlich mal in Haftung nehmen können. Mein nächster Punkt, der beschäftigt sich mit einer Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder vom 18. März. Da geht es um die Zurückweisung von Einsprüchen und Änderungsanträgen zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Rechnungszinsfußes bei der Teilwertberechnung von Pensionsrückstellungen. Also welchen Prozentsatz wende ich da an, um es mal kurz zu machen? 6% pro Jahr stehen da im Raum. Und da wurde von der Rechtsprechung gesagt, das ist so in Ordnung, das ist rechtmäßig. Das hat jetzt die Finanzverwaltung im Rahmen dieser Allgemeinverfügung dann jetzt auch umgesetzt. Und wie eben der Titel war, alle Einsprüche, die bisher gegen diese Berechnungsmethode eingelegt worden sind, sind jetzt mit dieser Allgemeinverfügung zurückgewiesen worden. Es gibt also keinen extra Bescheid mehr. Dafür reicht diese Allgemeinverfügung. Und dadurch, dass die jetzt demnächst auch offiziell in der Welt sein sollte, läuft eine Einspruchsfrist dagegen, also ich muss gegen diese Allgemeinverfügung einen Einspruch einlegen. Ich kriege, wie gesagt, kein extra Schreiben mehr dazu und die Einspruchsfrist beträgt hier ein Jahr. Also wenn Sie sich in dem Bereich aufhalten und dagegen vorgehen wollen, bitte dann gegen die Allgemeinverfügung bei Ihrem zuständigen Finanzamt innerhalb des nächsten Jahres. So, Steffen, und jetzt kommen wir zu dir.
Ja, einmal im Jahr gibt das Bundesarbeitsgericht eine Jahrespressekonferenz und die Präsidentin Frau Gallner hat in diesem Jahr auf das letzte Jahr zurückgeblickt und festgestellt, dass die Zahl der Eingänge beim Bundesarbeitsgericht relativ stark, nämlich um 19% zurückgegangen sind auf 1.064 Eingangsfälle, was auch bedeutet, dass mehr Fälle erledigt worden sind beim BAG als eingegangen. Also aktuell sind noch 405 Sachen zur Entscheidung anhängig. Das ist also ein Rekord im positiven Sinne, weil so wenig anhängige Verfahren hatte das Bundesarbeitsgericht, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ja, woran liegt's? Also es kann man nur vermuten, werden Revisionen nicht mehr so zugelassen und keine große Begeisterung mehr, Nichtzulassungsbeschwerden einzulegen, die ohnehin nur einen Erfolg hatten von 2,8%. Ja, also wenig aussichtsreich. Allerdings muss man auch feststellen, die durchschnittlichen Verfahrenszeiten für die Verfahren beim Bundesarbeitsgericht betrugen im letzten Jahr nur noch 5 Monate und 6 Tage. Also da können sich andere Rechtszweige, denke ich, deutlich eine Scheibe von abschneiden.
Ja, definitiv. Normalerweise dauert das deutlich länger. Also wenigstens da geht es relativ schnell. Das Bundesfinanzministerium hat am 24.03. nochmal diverse Schreiben auf den Weg gebracht. Da geht es um den Informationsaustausch, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern international, und zwar Informationsaustausch zu Kryptowerten, zu Finanzkonteninformationen und dann auch zu dem E-Plattform umsetzen. Das sind alles Themen, also Kryptowerte und dann diese ganzen Plattformen, die sind ja dann eben nicht nur lokal aufgestellt, die sind ja international. Da wird viel hin und her geschoben und da müssen die Finanzverwaltungen dann auch wissen, was da passiert, und das kann dann eben nicht nur regional in einzelnen Ländern passieren, sondern da muss es eine Vernetzung international geben, und das ist eben mit dem entsprechenden Schreiben dann jetzt auch ein weiterer Schritt hin zu ein bisschen mehr Transparenz international.
Ja, Dietrich, wir hatten vor ein paar Wochen über das Gesetz zum Recht auf Reparatur gesprochen. Das ist jetzt vom Bundeskabinett beschlossen worden. Das wird auch hohe Zeit, weil das Gesetz dient ja zur Umsetzung einer EU-Richtlinie und muss bis zum 31.07.26 in Kraft getreten sein, sonst droht ein Vertragsverletzungsverfahren. Ich habe mir diesen Kabinettsbeschluss nochmal angeschaut. Der ist also, entspricht im Wesentlichen dem Referentenentwurf, den wir hier besprochen haben. Allerdings, und das weiß ich gar nicht, ob wir das so mal oder so schon angesprochen hatten, wie lange gilt denn dieses Recht auf Reparatur? Und da sollen eben Zeiten festgelegt werden, von denen man ausgeht, dass ein bestimmtes Konsumgut hält. Also beispielsweise bei Kühlschränken wären das 8 Jahre. Also ich bin sehr gespannt, was da an Gesetz kommt und wie das dann tatsächlich auch umgesetzt wird.
Ja, können wir auch zum nächsten Punkt sagen. Die EU-Kommission möchte eine neue Rechtsform auf den Weg bringen. Wir haben eigentlich schon eine Rechtsform, die europaweit gilt, die abgekürzt SE. Die SE ist aber, ja, wie so unsere normale GmbH, auch ein bisschen kompliziert. Da muss man was aufsetzen und auch noch ein bisschen Stammkapital reinhauen. Und das Ganze dient auch eher so dem Gläubigerschutz. Davon möchte man offensichtlich jetzt ein bisschen abrücken, denn es soll eine neue europäische Rechtsform für Start-ups und innovative Unternehmen vor allem geben. Da soll gar nicht so viel Stammkapital aufgebracht werden müssen, also 1 Euro würde wohl schon reichen, und das Abwickeln der Gesellschaft soll wohl auch relativ schnell und einfach gehen. Also schnelles Eröffnen, schnelles wieder Plattmachen dieser Gesellschaft scheint da im Vordergrund zu stehen, widerspricht also vollkommen dem Gläubigerschutz, dass also derjenige, der mit der Gesellschaft irgendwie einen Deal eingeht, dann auch so halbwegs geschützt wird, sehe ich jetzt hier gerade nicht. Da soll es also wirklich nur um Schnelligkeit und möglichst leichte Handhabung gehen. Das Ganze soll EU Incorporation heißen. Ist jetzt erstmal nur ein Gedanke. Schauen wir mal, ob das dann kommt. Und wenn das kommen sollte, da werden wir auf jeden Fall dazu dann nochmal genauer berichten. Ja, und das war's dann.
Bitte? Das werden wir tun.
Ja, das wird dann auf jeden Fall spannend. Auch für unsere Praxis, nicht wahr?
Ja.
Ja, dann kommen wir mal zu den aktuellen Urteilen. Und da hast du uns auch was Interessantes vom Bundesarbeitsgericht mitgebracht.
Ja, wie so oft ging es um ein emotional hoch angesiedeltes Thema, den Dienstwagen. Ein Arbeitnehmer hatte gekündigt. Der Arbeitgeber guckt in den Arbeitsvertrag und stellt fest, dass dort geregelt ist, für den Fall, dass eine der Parteien das Arbeitsverhältnis beendet, kann der Arbeitnehmer von der Erbringung der Arbeitsleistung freigestellt werden. In diesem Fall muss er den Dienstwagen abgeben. Das ist auch so geschehen. Allerdings wollte der Arbeitnehmer Nutzungsersatz haben von über 500 Euro pro Monat für die entgangene Nutzung dieses Dienstwagens. Es ist in diesem Vertrag nicht weiter geregelt worden, unter welchen Umständen diese Freistellung erfolgen kann. Und das ist ein alter Hut mittlerweile. Das widerspricht halt dem verfassungsrechtlichen Anspruch eines Arbeitnehmers, bis zum Ende der Kündigungsfrist auch beschäftigt werden zu können. Wir denken alle an das Birkenstock-Urteil. Das hat das Bundesarbeitsgericht hier auch so gesehen und einen Verstoß gegen AGB-Recht gesehen, also diese Klausel, benachteiligt den Arbeitnehmer unangemessen, weil ihm die Rechte auf Beschäftigung bis zum Ende seines Arbeitsverhältnisses abgeschnitten werden. Aber, und das ist neu aus meiner Sicht, das Bundesarbeitsgericht sagt auch, unabhängig von dieser Klausel, hätte das LAG prüfen müssen, ob in dem konkreten Fall überwiegend schutzwürdige Interessen des Arbeitgebers an der Freistellung bestanden haben. Wir denken nur beispielsweise an Rechtsanwälte und Steuerberater, die ihre Fachangestellten schon aus Gründen des Geheimnisschutzes durchaus freistellen dürfen. Also auch, wenn die Klausel unwirksam ist, immer gucken, ob man hier schutzwürdige Interessen des Arbeitgebers vortragen kann. Ja, das war das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 25. März 2026, Aktenzeichen 5 AZR 108 aus 25.
Vielen Dank. Und dann geht es wieder zum Bundesfinanzhof. Die hatten über einen Fall zu entscheiden, den ich so ähnlich auch schon mal hatte. Wer beim Finanzgericht schon einmal gewesen ist, wenn der in voller Besetzung vor einem sitzt, dann hat man drei Berufsrichter, die in der Mitte sitzen, und zwei ehrenamtliche Richter, die links und rechts sitzen. Einer der Richter in dem Fall, aber auch in meinem Fall, der nickte ein. So, in meinem Fall war es dann aber so, der wachte auch dann relativ schnell wieder auf und nahm dann auch wieder teil, sodass ich dann also jetzt nichts mehr sagen konnte. In dem hier entschiedenen Fall war es aber so, der ehrenamtliche Richter fing dann an zu schnarchen, der Kopf kippte weg und. Also es war eindeutig, dass der geschlafen hat. So, und wenn ein Richter schläft, dann ist er nicht mehr anwesend. Und das heißt, damit ist das Gericht dann auch nicht mehr vorschriftsmäßig besetzt. Und damit, hatte Steffen schon in unserer Vorbesprechung gesagt, haben wir einen absoluten Revisionsgrund. Heißt also, egal was das Finanzgericht dann eben entschieden hat in dem jeweiligen Fall, ich kann mit diesem Grund zum Bundesfinanzhof gehen und die Revision dort anbringen. Und auch in dem Fall hat der BFH dann gesagt, ja, das gab keine vorschriftsmäßige Besetzung. Wie gesagt, hier der Revision wird dann eben entsprechend stattgegeben. Also von daher, wenn Sie ein Finanzgerichtsverfahren führen, achten Sie auch auf solche Sachen. Na, auch wenn, keine Ahnung, einer der Richter da irgendwie rumkritzelt oder ich hatte es schon mal, dass jemand aus einer Büroklammer da einen Schwan gebastelt hat oder so. Das sind alles Dinge, die sollte man dann zum Protokoll nehmen lassen, damit dann im Zweifel später mal der BFH darüber entscheidet, war der wirklich anwesend oder hat er mit seinen Gedanken irgendwas anderes gemacht und war eben nicht bei der Verhandlung dabei. Das ist der Beschluss des BFH vom 12.02.2026, Aktenzeichen römisch 5b 64 aus 24. Und dann abschließend nochmal ein Urteil des zweiten Senats vom BFH. Da geht es ja meistens um Erbschafts- und Schenkungssteuer. Wir hatten ja letzte Woche berichtet, dass das Bundesverfassungsgericht sich eigentlich für dieses Jahr vorgenommen hat, über das aktuelle Erbschafts-Schenkungssteuerrecht zu entscheiden. Wir hatten das ja schon mal vorher, diese Situation, dass wir ein Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht hatten. Und in dem Fall hatte das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass es verfassungswidrig ist. Und genau darum geht es hier. Und das ist vielleicht dann für uns auch interessant, wenn wir jetzt wieder die Verfassungswidrigkeit festgestellt bekommen. Was passiert denn dann eigentlich? Also im vorhergehenden Recht war es so, dass das Bundesverfassungsgericht am 17.12.2014 entschieden hatte, das damalige Erbschaftssteuerrecht ist verfassungswidrig. So, es ist eigentlich in diesem Fall sofort schon immer verfassungswidrig gewesen, aber das Bundesverfassungsgericht ist ja meistens nett zum Gesetzgeber und hat gesagt, wir lassen es jetzt erstmal bestehen, aber du hast bis zum 30.06.2016, also ungefähr anderthalb Jahre Zeit, um ein neues Erbschaftsschenkungssteuergesetz dann auf den Weg zu bringen. Der Gesetzgeber hat sich ein bisschen Zeit gelassen, hat viel rumgetüdelt und kam dann erst am 24.06.2016, also 6 Tage vor Ablauf der Frist des Bundesverfassungsgerichts, dann mit einem ersten Entwurf um die Ecke, der dann aber, also erst war der Bundestag, ne, das musste dann noch in den Bundesrat und der Bundesrat hat den Vermittlungsausschuss angerufen, sodass sich das Ganze verzögert hat. Zum 30.06.2016 gab es also entgegen der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts kein neues Erbschaftssteuerrecht. Das hat also alles ein bisschen gedauert und ein neues Gesetz wurde dann erst am 9.11.2016 scharf geschaltet. Dann aber mit der Rückwirkung auf den 1.7.2016. Klar, ne? Also musste ja dann anschließen an das Bundesverfassungsgericht, die eben bis dahin ein neues Recht gefordert haben. Es gab also für 5 Monate eine Rückwirkung. Und jetzt hat jemand eine entsprechende Übertragung noch im Rückwirkungszeitraum vorgenommen und sich auf das alte Recht berufen. Und das wurde dem oder derjenigen dann versagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat, nicht Bundesverfassungsgericht, der Bundesfinanzhof hat gesagt, ja, das wurde zu Recht versagt, denn die Rückwirkung, die war tatsächlich rechtmäßig, denn der Steuerpflichtige hätte hier schon am 24.06.2016, also eben diese 6 Tage vor Ablauf der Frist, schon wissen müssen, da kommt ein Gesetz und welchen ungefähren Inhalt dieses Gesetz haben wird. Ich kann mich also nicht darauf verlassen, dann noch nach dem alten Recht schnell was zu übertragen. Ich musste also damit rechnen, es wird ein neues Recht geben und dann habe ich halt Pech gehabt. Und wie gesagt, das könnte uns vielleicht dann auch blühen, wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt unser aktuelles Recht als verfassungswidrig ansieht, dass es dann wieder eine Übergangszeit geben wird, dass wir vielleicht dann auch wieder eine Rückwirkung haben werden. Also bitte dann auf solche Rückwirkungen nicht unbedingt verlassen. Das ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Mann, ich sage immer Bundesverfassungsgericht, es ist aber das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 20.11.2025, Aktenzeichen römisch 2 R7 aus 23. So, Steffen, jetzt haben wir es wieder geschafft, trotz Verwechslung vom Bundesverfassungsgericht und Bundesfinanzhof.
Das kann schon mal passieren.
Ja, vielen Dank. Ja, dann wünschen wir Ihnen allen eine schöne Osterzeit und dann hören wir uns nach Ostern dann gleich wieder mit der nächsten Folge.
Genau, bis dann.
Tschüss. Bis dahin. Tschüss.